2
Habt ihr das mitbekommen? Das Essen. Das Essen, das übrig geblieben ist, kann für die Mönche praktisch quasi morgen nicht mehr verwendet werden. Das Essen, was wir am Tag bekommen, und das, was übrig bleibt, das wird für die, das nehmen normalerweise die Laien dann mit. Aber wir dürfen Essen nicht aufheben. Das ist eine Sache der Mönche. Ich werde euch ein bisschen was über das Mönchtum erzählen. Die Mönche sind hier in Deutschland oder Europa so ziemlich ausgestorben. Und buddhistische Mönche sind erst seit 10 oder 20 Jahren hier in Europa. Die christlichen Mönche, die kann man auch jetzt fast schon an einer Hand abzählen. Im Grunde genommen, wenn ihr ein bisschen die christliche Geschichte kennt, dann kennt ihr sowas. Wir sind Bettelmönche. Und vor 500 Jahren gab es die Franziskaner, das waren auch Bettelmönche. Die sind rausgegangen und haben gebettelt, haben um ihr tägliches Essen gebettelt, hatten also auch keine feste Unterkünfte, solange bis sie dann angefangen haben, Klöster zu bauen und dann ihr eigenes Essen angebaut haben. Und dann haben sie sich im Grunde genommen quasi von den Laien abgespalten. Im Buddhismus ist das anders. Im Buddhismus ist der Mönch immer in jedem Moment abhängig von den Laien. Das heißt, kriegt er was zum Essen, dann kann er essen. Und ein bisschen Ruhe, ja? Kriegt er was zum Essen, dann kann er essen. Kriegt er nichts zum Essen, dann kann er auch nicht essen. Ne? Und was auch immer er zum Essen bekommt, na, das wird gegessen. Und das reicht aus und damit muss er sich einfach zufrieden geben. Ja, normalerweise sprechen wir beim buddhistischen Mönch von 4 Notwendigkeiten, die hat. Essen ist eine. Die Kleidung, die wir anhaben, im Grunde genommen ist das nicht viel, was wir an Kleidung haben. Die Robe, die ihr seht, diese Robe, und dann haben wir noch eine innere Robe, und dann haben wir noch eine doppelte Robe, die wird dann also meistens in der Nacht als Decke verwendet. Und mit diesem und unserer Schale, da gehen wir dann als auf Wanderschaft, also in den Dschungel oder auf die Berge oder in die Höhen und bleiben dort für Monate unterwegs und praktizieren. Das war die zweite Notwendigkeit. Die dritte Notwendigkeit ist Medizin in dem Moment, wo wir krank werden. Und die vierte Notwendigkeit ist, in der Regenzeit eine Unterkunft zu haben. In Thailand ist das relativ einfach, da baut man, das in dem Tag ist da so ein Unterstand gebaut und da leben wir praktisch quasi. In Deutschland, da würde das nicht ausreichen, da wird man im Winter hier erfrieren. Ein buddhistischer Mensch lebt das Zölibat. Also wir haben keine Beziehung zu Frauen, keine sexuellen Beziehungen. Und das wird viel strikter als im Christentum gehandelt. Jede Form von sexueller Betätigung, sei es Selbstbefriedigung oder dann auch mit dem anderen Geschlecht. Mit dem anderen Geschlecht, das ist gleich, der Mensch wird ausgeschlossen aus der Mönchsgemeinschaft. Da gibt es kein Zögern und da gibt es kein Lamentieren. Die Laien kriegen das mit, die Mönche kriegen das mit und die schmeißen sofort diesen Mönch raus. Dann wird die Robe ausgezogen und er darf kein Mönch mehr in diesem Leben werden. Jeder Mönch hat die Freiheit, in dem Moment, wo er es nicht mehr aushält, die Robe freiwillig abzulegen. Das kann er also vorher machen, wenn er die Entscheidung fällt, er will nicht mehr Mönch sein, dann kann er in jedem Moment die Robe ablegen. Das ist kein Vergehen. Aber wenn er sich dann erwischen lässt, ne, wie er dann mit einer Frau schläft, dann ist es aus. Dann ist er in dem Moment kein Mönch. Und das passiert dann ab und zu mal in Thailand, dann wird einer erwischt und dann wird ihm sofort die Robe ausgezogen. Darf er gar kein Mönch mehr sein. Das ist im Buddhismus ist das sehr strikt, weil der erhabene Buddha hat es gesehen, das ist die große Gefahr. Sexualität ist die große Gefahr Und das geht hin bis hin zur Selbstbefriedigung. Selbstbefriedigung, da muss man zwar nicht die Droge ausziehen, aber da kriegt man eine 10 Tage harte Strafe. Und nicht nur, dass man selber diese Strafe kriegt, sondern in jedem Kloster kriegt das, ob das nun Leinen sind oder Mönche. Ne? Das muss man nämlich dann laut vor der gesammelten Gemeinschaft dann beichten. Es gibt vier Sachen, die einen Mönch sofort ausschließen aus der Mönchsgemeinschaft. Er kann nicht mehr Mönch werden. Ne? Und eines davon war das. Sexuelle Betätigung. Das andere ist natürlich, das ist verständlich, auch im Christentum, ne? Töten. Ne? Einen Mensch zu töten, ist auch sofortiger Ausschluss. Oder jemanden zu veranlassen, einen Mensch zu töten, ist sofortiger Ausschluss. Das kann man verstehen. Der nächste Grund zum Ausschluss ist Diebstahl. Und Diebstahl, das muss gar nicht viel sein. Das kann einfach nur 10 Cent sein. Oder eine Mark. Wenn man das mitgeht, wenn man das wissentlich mitgeht und weiß, das gehört ihm nicht, ist er kein Mensch mehr. Und dann den Laien irgendwelche falschen Vorstellungen von sich selber zu machen, wissentlich, das ist auch ein Ausschluss. Also die Laien und sagen, manche Mönche sagen dann, ich habe diese Heiligkeitsstufe erreicht oder jene Heiligkeitsstufe, so jetzt gibt mir mal was. Und wenn das wissentlich nicht stimmt, ist er auch ausgeschlossen. Also, das soll die buddhistische Mönchsgemeinschaft reinhalten, so dass die Laien Vertrauen haben können in diejenigen, die Mönche sind, dass die sich rein verhalten und tugendhaft verhalten. Das ist eine der wichtigsten Sachen. Die Mönche haben 227 Regeln, an die sie sich halten müssen. Das ist nicht wenig. Und jetzt sind alle im Umgang mit der äußeren Welt. Das darf man nicht. Mit Geld handeln darf man nicht. Wir dürfen zwar Geld akzeptieren, aber nicht direkt in die Hand. Das heißt, wenn man, was hier in Deutschland häufiger passiert, wir gehen auf Kinderbad und die Leute wollen uns Geld in die Schale geben, das darf man nicht annehmen. Wenn aber Leute hierher kommen und sagen, ich will dir ein bisschen Geld geben, dann kann man sagen, okay, tut es dahin oder gibt es demjenigen, der mein Geld verwaltet, und dann können wir das akzeptieren. So, und was ist die Aufgabe eines Mönches? Die Aufgabe eines Mönches ist, sich von dem Bösen, das in seinem Herzen wohnt, zu reinigen. Und das macht er nicht nur einmal am Tag, sondern das macht er jede Stunde. Jede Minute versucht er, und das machen wir mit Hilfe der Meditation und mit Hilfe der Untersuchung. Die Arbeit des Mönches ist, Sitzmeditation zu machen und Gehmeditation machen. Dann wieder Sitzmeditation und Gehmeditation. Und das sind zwischen 12, vielleicht am Anfang 12 Stunden bis zu 18 Stunden tägliche Arbeit. Das Herz reinigen, auf Deutsch gesagt, das Herz reinigen. Und es ist keine leichte Arbeit. Ihr wisst genau, wie tief euer innerer Schweinehund, oder man kann das auch sagen, innerer Sauber sitzt, ne? Der kommt immer wieder raus. Immer wieder will man das, immer will man das, ne? Und da verstoßen wir als Laien gegen die Tugendregeln oder bei euch die 10 Gebote, ne? Nimmt man einfach in Kauf. Die 5 Tugendregeln, die der erhabene Buddha uns gegeben haben, sind etwas umfassender als die 10 Gebote im Christentum. Ich erwähne sie jetzt mal kurz. Die erste Tugendregel, ich übe mich darin, keinem Lebewesen Leid zuzufügen. Und Lebewesen, das sind nicht nur die Menschen, sondern sind auch die Tiere. Die zweite Tugendregel, ich übe mich darin, nichts zu nehmen, was mir nicht gegeben worden ist. Also wo ich weiß, dass es keinen Eigner hat, das darf ich mir nehmen, aber wo ich weiß, da ist ein Eigner oder ein Eigentümer, das darf ich mir nicht nehmen. Das ist noch ein bisschen mehr als das nur Stehen. Die dritte Tugendregel, keinen sexuellen Missbrauch, also in der Partnerschaft treu, also ein Mann, eine Frau, und außerhalb der Partnerschaft keine Beziehungen haben. Was noch sexueller Missbrauch ist, jemand aufgrund seiner Position, aufgrund seiner Macht oder Autorität oder des Geldes sexuell auszunutzen. Das ist auch sexueller Missbrauch, zum Beispiel, was sehr bekannt ist, Lehrer mit Schüler oder Professor mit Studenten. Die sind alle abhängig von denen und es ist immer in dem Moment, wo eine sexuelle Betätigung stattfindet, ist es sexueller Missbrauch. Und natürlich dann auch keinen sexuellen Betrieb mit Tieren, das gehört auch noch zum sexuellen Missbrauch. Die vierte Tugendregel, das ist etwas schwieriger, das geht ums Lügen, um harte Rede, um verletzende Rede. Das stört mich ein bisschen, da dieses Geklappere, aber muss mal schauen. Ja, und vor allem gerade hier in Deutschland, ne, kritisierende Rede. Wir kritisieren so gerne andere und verletzen sie damit. Und das gehört alles zu dieser Tugendregel dazu. Die fünfte der Tugendregel, kein Alkohol und keine Drogen. Alles das, was uns die Achtsamkeit nimmt, alles das, was uns, wie wir es so sagen, schön berauscht. Achtsamkeit ist das A und O der buddhistischen Praxis. Und deswegen ist es diese Tugendregel. Der erhabene Buddha hat diese fünf Tugendregeln uns als Schutz gegeben. Als Schutz, wovor? Nicht abzufallen, nicht abzusteigen in die unteren Daseinswelten. Vorhin haben wir die in der Metta-Meditation oder in der Güte-Meditation, habe ich die erwähnt. Was sind die unteren Daseinsbereiche? Sind die Daseinsbereiche der Tiere, der Geister, der hungrigen Geister, der Dämonen und all der Wesen in verschiedenen höllischen Bereichen. Halten wir diese Tugendregel nicht ein, dann müssen wir, je nachdem, genauso wie bei den Gesetzen, müssen wir im nächsten Leben in eine dieser Welten da unten gehen und unsere Strafe dafür abbüßen. Haben wir die Strafe abgebüßt, dann kommen wir wieder hoch. Halten wir die Tugendregeln ein, haben wir uns praktisch das Recht erworben, wieder als Mensch wiedergeboren zu werden. Und wenn wir dann in die oberen, in die himmlischen Welten hineinkommen wollen, dann müssen wir noch ein bisschen mehr als das tun. Dann müssen wir uns nämlich dann auch noch in Großzügigkeit üben. Dann müssen wir uns da darin üben, respektvoll oder achtungsvoll gegenüber allen Wesen, nicht nur denen, die unseren Respekt verdienen oder die unsere Achtung verdienen, verhalten. Die himmlischen Wesen, die achten sehr darauf, dass die Menschen oder dass die Wesen im Himmel Respekt haben oder Achtung voreinander. Nicht einander, also nicht einander auf den Köpfen herumtanzen. Und die dritte Tugend, die dazu gehört, ist die Tugend von Dankbarkeit. Das ist auch nicht etwas, was so einfach ist. Dankbar zu sein für das, was uns gegeben wird. Dankbar zu sein für das, was wir bekommen. Dankbar zu sein, wo wir sind, welche Situation wir sind. In jeder Situation dankbar zu sein. Das sind Tugenden, die uns es ermöglichen, dann in die himmlischen Regionen aufzusteigen. So, das waren die fünf Tugendregeln, die eine im Grunde genommen, deswegen aus diesem Grund hat es der erhabene Buddha uns diese ans Herz gelegt, hat gesagt, haltet ihr ein, aus eurem eigenen Interesse, dass ihr nicht runterfallt. Die 10 Gebote sind ja auch irgendwo ähnlich, aber haltet sie bitte ein. Wir kennen, das sind Gesetze, die der erhabene Buddha erkannt hat, die, wenn wir sie nicht einhalten, zu einer Wiedergeburt, entweder in den Tierreichen oder in den Geisterreichen oder auch in den höllischen Welten führt. Ne? Genauso wie wir in Deutschland die Gesetze kennen, wir wissen, wenn wir das tun, wenn wir stehlen oder wenn wir Diebstahl führen oder wenn wir vergewaltigen oder wenn wir töten, ne, dann kommen wir ins Gefängnis. Und dann wissen wir auch, wie lange die Strafe ist. Ne? Wenn du das tust, dann kommst du ins Gefängnis. Das glaubt jeder von uns. Ne? Das können wir nämlich erfahren, Und ist die Strafe, dann haben wir die Strafe bekommen. Bei kleinen Strafen kriegen wir vielleicht nur, müssen wir nur eine Geldstrafe zahlen. Und bei anderen Vergehen, dann müssen wir halt ins Gefängnis. 3 Monate, vielleicht bei 3 Monate auf Bewährung, oder dann 3 Jahre, ja, dann wirklich ins Gefängnis bis zu 30 Jahren. Das wissen wir alles. Und deswegen halten wir uns auch an die Gesetze, weil niemand von uns ins Gefängnis ist. Und aus diesem Grund hat der erhabene Buddha uns die 5 Tugendregeln ans Herz gelegt, hat gesagt, haltet euch daran, dass ihr nicht darunter fallt. Ja? Nur weil wir das, weil das irgendwo nicht aufgeschrieben ist, oder weil das auch im Westen nicht bekannt ist, heißt es noch lange nicht, dass diese Gesetze nicht zutreffen. Es gibt genug Wesen da unten in der Hölle, und wir sehen, es gibt genug Tiere, und es gibt genug Wesen im Geisterbereich, die alle jetzt sich beklagen darüber, dass es ihnen zu schlecht geht und dass es ihnen niemand erzählt hat, dass wenn sie das tun, dass sie da runterfallen. Jetzt bereuen sie es. Ne? Aber es ist nicht so, wie zum Beispiel im Christentum, dass man ewig in der Hölle ist. Ne? Das ist für eine gewisse Zeit. Das kann teilweise nur mal 7 Tage sein. Wenn man irgendwas Schlechtes gemacht hat, dann ist man für 7 Tage in der Hölle und dann kommt man wieder woanders hin. Ne? Das ist halt eine gewisse Strafe. Ob man das jetzt nun glauben oder auch nicht glauben, das ist eure Sache, aber deswegen stimmt es so. Wie sagt man im Deutschen, nicht wissen schützt nicht vor Strafe. Die Gesetze nicht zu wissen, heißt nicht, dass man davor Strafe geschützt. Wir können ja nicht vom deutschen Recht hingehen, ach, das wusste ich nicht, dass ich das nicht machen darf. Der buchte dich trotzdem ein. Und genauso ist es mit diesen 5 Tugendregeln. Deswegen versuche ich euch, die wirklich ans Herz zu legen. Ihr seid Christen, ne? Ihr kennt die 10 Gebote und die unterscheiden sich nicht sehr viel davon. Ne? Da gibt es schon Abwandlungen. Haltet euch an die Gebote oder nehmt die 5 Tugendregeln auf euch und haltet euch davon. Niemand will unten, ne? Wenn man das Leiden und das Klagen von den Wesen da unten hört, ne, die bereuen das alle. Ne? Und jetzt sind sie drin. Aber vorher waren sie Menschen und haben genau das gemacht und da hat man ihnen was gesagt und die glauben es einfach nicht. Sie wollen es einfach nicht glauben, weil die Gier und der Hass so groß ist, dass sie das unbedingt haben wollen oder unbedingt machen wollen. Ne? Und da kann man ihnen zureden und sagen, na, bitte, 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 lasst es doch bleiben, ihr tut nicht mir was Gutes, sondern ihr tut euch selber was Gutes. Ne? Die 5 Tugendregeln sind eines, ist im Grunde genommen im Laienbuddhismus, es gibt den Mönchsbuddhismus und den Laienbuddhismus, im Laienbuddhismus ist es das A und O. Ne? Es hält die Menschen an, da die Tugenden einzuhalten und der zweite Teil ist die Unterstützung des Unterstützungswerten. Der Laienbuddhismus sagt, wir sollen großzügig sein, wir sollen das, was gut ist, unterstützen. Und was ist gut? Das sind sicherlich die Menschen oder die Mönche, die versuchen, sich zu reinigen von dem Bösen, das in ihrem Herzen ist. Das ist gut, das sagt der erhabene Buddha, das ist gut, das ist Unterstützungswert, das sollen wir mit vollem Herzen unterstützen. Was auch immer gut ist, was auch immer zu heilsamen gut ist, was immer zu heilsamen Resultaten führt, wenn wir unser Leben anschauen, wie viele heilsame Resultate haben wir, wie viele unheilsame Taten haben wir, was machen wir für das zu angenehmen Gefühlen oder was wir machen für zu unangenehmen Gefühlen, wenn wir unseren Tagesablauf da durchgehen, dann werden wir sehen, dass sehr viele unangenehme Situationen entstehen in unserem Leben. Und wir, nicht irgendjemand anders, sind verantwortlich für diese unangenehmen Situationen. Und das bringt mich dann gleich zu dem Karma. Was ist Karma? Das ist nichts anderes als das Gesetz. Was du säst, das wirst du ernten. Säst du Kartoffeln, dann wirst du keinen Weizen ernten. Pflanzt du Salat an, dann wirst du sicherlich keine Kartoffeln ernten. Was heißt das im übertragenen Sinne? Das heißt, sähe ich Liebe, werde ich Liebe ernten. Sähe ich Verständnis, werde ich Verständnis ernten. Sähe ich Hass, dann werde ich Hass ernten. Ne? Und das, was wir jetzt gerade ernten, das, was wir jeden Tag erleben, ist das, was wir gesät haben, in früheren Leben. Wenn der Bauer vergisst, dass er Kartoffeln gepflanzt hat und es ist Erntezeit und will Weizen haben, dann kann er doch nur Kartoffeln ernten. Ne? Er kann doch kein Weizen ernten. Wenn wir in früheren Leben Hass gesät haben und jetzt, wo immer auch wir hinkommen, uns Hass entgegengebracht wird, ja, dann ist doch das, was wir gesät haben. Ne? Dann müssen wir doch das akzeptieren und sagen, tut mir leid, oder zu uns sagen, ja, habe ich vergessen, aber das muss ja das sein, was ich gesät habe. Der Buddhismus ist eine Religion oder eine Religion im wahrsten Sinne des Wortes, wenn man das lateinische Wort anschaut, religare, das heißt, sich wieder zurück auf sich selbst zu beziehen. Das heißt, auf sein eigenes Herz zu beziehen. In diesem Sinne ist es eine der, die einzige Religion in sich selber, ne? Man bezieht sich immer auf sein eigenes Herz, oder, wir sagen Chitta dazu. Chitta ist ein umfassender Begriff für den Herz und für das Geist. Ihr im Christentum werdet wahrscheinlich den Wort Seele gebrauchen. Das ist die Seele, die in dem Körper wohnt. Und ihr habt ja sicherlich auch was von Seelenwanderung schon gehört. Die Seele wandert von einem Leben in das andere. Und genauso ist es im Buddhismus. Das Chitta wandert von einem, das Chitta wird als der ewige Tourist bezeichnet. Heute ist in Deutschland, morgen ist in Frankreich, dann ist er in Spanien. Und insofern, heute ist er im Körper, ist er als menschlicher Körper. Im nächsten Leben ist er vielleicht unten in der Hölle oder ist er ein Geist. Und dann ist er mal wieder im Himmel und dann ist er mal Hölle und dann ist er mal wieder Mensch. Und es geht immer im Kreislauf rum. Auch die himmlischen Wesen sind nicht ewig dort, die höllischen Wesen sind nicht ewig dort. Die werden auch wiedergeboren, die werden auch wieder eine neue Form finden. Solange, wir drehen uns so lange in diesem Kreislauf rum, solange bis wir, in deutschen Worten, die Schnauze voll haben und raus wollen. Wir wollen nicht mehr, wir wollen raus, wir wollen nach Hause. Das heißt, wir wollen zu unserem eigenen Ursprung zurück. Das heißt, wieder zurück nach Hause, zu unserem Chitta, ne? Wo dieser ganze Kreislauf aufhört. Und das ist im Grunde genommen das Ziel der Mönche, und deswegen praktizieren sie so hart, dass sie dieses Ziel erreichen, dass sie nicht mehr wiedergeboren werden, dass sie rausfinden aus dem Kreislauf der ewigen Wiedergeburt, wie das so schön heißt. Weil heute Mensch, und dann als nächstes Leben im Geist, und dann bist du mal wieder Mensch, und dann bist du mal wieder im Himmel, und dann bist du mal wieder in der Hölle. Das ist ein ewiger Kreislauf, und das ist wie die Achterbahn, ja, hoch, wenn es hoch geht, ist es langsam, können wir nicht abwarten, und wenn es runter geht, dann freuen wir uns. Ne? Juhu, schreien sie dann alle, ne? Weil es da so schnell abfällt. Ne? Im Grunde genommen, ihr habt das alles, irgendwo ist das alles im Neuen Testament, sind da so Hinweise versteckt. Ne? Jesus sagte ja schon, ne? Die Masse geht durch das breite Tor, das in die Verderbnis führt. Nur wenige gehen den steinigen Weg, der in das Reich der Himmel führt. Ne? Mönche sind dazu, das heißt aber nicht nur Mönche, jeder Laie, der sich bemüht, das Schlechte aus seinem Herzen auszureißen, der gehört mit zu denjenigen, die den steinigen Weg gehen. Oder jeder Mensch macht natürlich, der richtet sein ganzes Leben darauf hinaus, diesen steinigen Weg zu gehen. Und es ist auch im Buddhismus so, dass die Masse in die Hölle geht und nur wenige gehen den steinigen Weg, der in den Himmel oder nach Nibbana, also zum Erlöschen von allem Dasein führt. Den Menschen ist es nicht klar, das kann man ihnen ja auch nicht, wie sagt man, vorhalten. Und ich will heute einfach mal die Gelegenheit dazu nehmen, um es euch darzulegen. Also aus unserer Sicht, aus der Sicht des erhabenen Buddhas, was das Leben so auf sich hat, dass wir diese Freuden des Lebens, die wir haben, die Mönche haben gerade mit der Mahlzeit, haben sie eigentlich die einzige weltliche Freude am Tag, haben sie gerade innerhalb von einer halben Stunde hinter sich gebracht, und der Rest der Tag ist Arbeit. Sitzmeditation, Gehmeditation, immer wieder den Geist zurückbringen, Reliquere immer wieder zurück zum Herzen zu bringen. Was passiert da im Herzen? Wo ist das Schlechte im Herzen? Rausreißen aus dem Herzen. Immer wieder analysieren, in welcher Situation bin ich, warum ist die Situation entstanden? Rausreißen, rausreißen. Immer wieder zurück. Und nicht den anderen dafür verantwortlich machen für seine Situation, sondern nur sich selber verantwortlich machen. Weil wenn in dem Moment, wo wir den anderen verantwortlich für uns, unsere Situation, in der wir sind, machen, können wir nichts mehr ändern. Aber in dem Moment, wo wir verantwortlich sind für unsere Situation, in der wir uns befinden, dann können wir alles ändern. Dann können wir nämlich die Situation an sich ändern und können wir dafür sorgen, dass wir nicht mehr in diese Sache hineinfallen. Und dazu dient die Meditation. Die Meditation dient dazu, erstmal den Geist zur Ruhe zu bringen. Den Geist, wie ich da in der Güteübung gemacht habe, versuchen zu dem ursprünglichen Geist zurückzuführen oder zu der ursprünglichen Seele oder zu dem ursprünglichen Chitta zurückzuführen. Und da sind die ganzen Qualitäten des Chittas vorhanden. Da ist die Güte, eine unendliche Güte, ein unendliches Wohlwollen für alle Wesen da. Da ist eine Freude, eine unglaubliche, unsagliche Freude da. Und da ist eine unglaubliche Ruhe da. Es sind alle diese Dinge da. Aber da ist natürlich auch genau da, sitzt das Böse in unserem Herzen, sitzt die Gier, sitzt der Hass und sitzt die Verblendung. Verblendung heißt immer, wir sehen die Dinge nicht so, wie sie wirklich sind. Wir meinen ja immer nur zu verstehen, aber wir verstehen nicht wirklich. Und die Ursache für unser ganzes Dasein ist nichts anderes als das, was heißt, Avijja. Avijja ist im Grunde genommen im buddhistischen Sinn der Erschaffer dieses Universums. Und dieser Erschaffer des Universums, der muss ausgerottet werden. Weil der führt uns von einem Kreislauf zum nächsten, von einem Leben zum nächsten. Und Avijja heißt nichts anderes als wissen wollen, ist nicht, im Grunde nichts anderes als unser Wille. Wissen wollen, aber nicht wissen können im Einklang mit der Natur. Verstehen wollen, aber nicht verstehen können im Einklang mit der Natur. Und nichts anderes als unser Wille, ständig dieses zu wollen, jenes zu wollen, das führt uns nämlich immer von einem Leben zum anderen. Von einer schlechten Situation zur nächsten schlechten Situation. Und nur dann, wenn wir anfangen, unseren Geist zu trainieren und ihn dazu ausrichten, Gutes zu tun, dann werden wir von einer guten Situation in die nächste gute Situation kommen. Wenn wir anfangen, großzügig zu sein und die Freude empfinden, wenn wir etwas geben dürfen, dann werden wir merken, dass es eine Freude ist, die im Herzen entsteht. Nicht nur schon alleine, wenn wir darüber denken, dass wir jemand etwas schenken wollen, dann entsteht Freude. Wenn wir dem dann das geben, entsteht auch Freude. Und wenn wir dann etwas zurückbekommen, entsteht auch Freude. Alleine diese eine Tugend der Großzügigkeit hat drei Freuden. Bringt drei Momente der Freude. Was kann man sich mehr wünschen? Und so ist es mit Dankbarkeit. Dankbar zu sein in jedem Punkt ist ein sehr, sehr angenehmes Gefühl. Achtung vor Menschen ist auch ein sehr angenehmes Gefühl. Nicht auf den anderen Menschen herunterschauen. Den anderen Menschen als Mensch, als Wesen zu achten, auch Tiere zu achten, sind alle sehr angenehme Gefühle und die alle entstehen in unserem Herzen. Und das lernt, und das kriegen wir natürlich nur dann mit, wenn wir unseren Blick auf unser eigenes Herz richten. Solange wir immer den Blick nach außen richten, kriegen wir das natürlich nicht mit. Solange wir immer den anderen kritisieren, der soll jetzt aber friedvoller sein, und wenn würden wir den Blick auf uns richten, dann würden wir merken, wie rastlos wir sind, wie unzufrieden wir sind, wie wir ständig irgendwas wollen, wie wir mit diesem nicht zufrieden sind, mit der Situation nicht zufrieden sind, ständig sind wir unzufrieden. Und das führt uns zur ersten der edlen Wahrheiten. Es gibt Unzufriedenheit in unserem Leben. Der Erhabene Buddha hat vier edle Wahrheiten aufgestellt. Die erste, Unzufriedenheit. Dukkha, das heißt Dukkha im Pali, Unzufriedenheit, Leiden, Rastlosigkeit, physisches Leiden, seelisches Leiden. Das ist alles Dukkha. Und die zweite der edlen Wahrheiten gibt uns die Ursache von unserem Dukkha. Das ist der Wille. Unser Wille zu wollen, zu sein, darzustellen, werden zu wollen oder nicht werden zu wollen oder nicht sein zu wollen. Das ist alles, das führt zu Dukkha. Oder mit anderen Begriffen, das Anhaften an den Dingen. Das Anhaften an den Kindern, die wir haben. Wir wollen, dass die Kinder so werden, wie wir es uns vorstellen. Die Kinder haben aber ihren eigenen Kopf. Ne? Und dann kommt natürlich Dukkha. Dann kommt Unzufrieden hoch oder Ärger hoch oder was auch immer. Jedes Wesen hat seinen eigenen Kopf. Jedes Wesen hat seine eigene Seele. Wir können versuchen, als Eltern uns das Beste zu geben, aber was die Kinder daraus machen, das ist ihre Sache. Wir können den Kindern nicht vorschreiben, was sie zu tun und zu lassen haben. Nur, was wir ihnen in den ersten 16 Jahren ihres Lebens oder 18 Jahren ihres Lebens beibringen können, dass sie sich sittlich verhalten, dass sie sich tugendhaft verhalten. Und dann kriegen sie halt hinter die Löffel, wenn sie anfangen zu stehlen oder zu lügen. Dass sie merken, das tut weh. Wir versuchen sie davon abzuhalten, dass sie da in die unteren Regionen fallen. Was sie damit 18 machen, das ist ihr Bier. Ob sie das glauben oder nicht, ob sie an die Hölle glauben oder Himmel glauben, heutzutage glaubt ja sowieso niemand daran, dass es einen Himmel und eine Hölle gibt. Und die ganzen Wesen, die da unter uns sind und lamentieren, die kriegt keiner mit. Und die ganzen Wesen, die über uns sind und uns beobachten, die himmlischen Wesen, die schauen da mit einem sorgevollen Augen gerade auf die Menschheit. Sie verstehen das nicht, dass die Menschen sich dermaßen verrennen können. Aber die Menschen sind halt auch die einzigen Wesen in den 36 Daseinsebenen, die nichts sehen, die keine anderen Wesen mitkriegen, die nur die Menschen sehen oder die Tiere sehen. Die himmlischen Wesen oder auch die Geister, die sehen fast alle anderen Daseinsbereiche. Die sehen die himmlischen Wesen, sehen die Geister und die Wesen in der Hölle und die sehen die Menschen und so weiter und so fort. Nur wir als Einzige, die Menschen, was sehen wir? Unsere Augen sind so limitiert. Physikalisch betrachtet, ne, wir sehen einen winzigen Teil des Rotbereiches. Ne? Was in dem tieferen Rotspektrum ist, wo da die höllischen Wesen sind, das können wir gar nicht mit unseren Augen sehen. Mit unseren inneren Augen könnten wir das sehen. Was in dem Blauspektrum ist, die ganzen himmlischen Wesen, können wir auch nicht sehen. Und nur weil wir das nicht sehen, glauben wir das einfach nicht. Ne? Komisch, ne? Das ist doch schon eine gewisse Arroganz da drin. Ne? Die anderen Wesen sehen uns, nur wir sehen sie nicht. Dass es also Himmel und Hölle gibt, ne? Das ist ganz klar. Da braucht man nur mit seinen inneren Augen zu gehen, sich zu konzentrieren und dann kann man die auch mal, wenn man gut in der Meditation ist, diese besuchen. Ne? Und sie fragen, warum sie da sind. Ne? Und dann werden sie lamentieren. Wenn sie sagen, komm, such mir meine Verwandten auf und bring die mal dazu, ein bisschen was Gutes zu tun und die Verdienste dieses Guttuns mit mir zu teilen, dass ich da endlich mal aus diesem Dreckloch da rauskomme, ne? Aus der Hölle rauskomme. Diejenigen, die verstorben sind, sind nicht weg. Die sind nur irgendwo anders hingegangen. Und wenn wir Wohlwollen mit diesen Verstorbenen haben, dann können die teilhaben daran. Wenn wir Verdienste mit diesen Wesen teilen, wenn wir etwas Gutes machen, und die Verdienste, bei jeder guten Tat bekommen wir Verdienste. Bei jeder schlechten Tat bekommen wir natürlich auch Verdienste, aber negative Verdienste. Und die guten Verdienste, die können wir mit den anderen Wesen teilen. Die können wir mit unseren Eltern teilen, oder mit unseren Verwandten oder Bekannten, oder mit unseren Freunden, oder mit unseren Partnern, oder mit unseren Kindern. Und die haben was davon. Das ist dasselbe, wenn ihr in die Arbeit geht und ihr verdient Geld, dann könnt ihr das doch auch mit jedem Menschen teilen, mit dem ihr das geben wollt, oder? Und nur weil wir die Verdienste nicht sehen, heißt es doch noch lange nicht, dass es die nicht gibt und dass wir die nicht teilen können. Das ist eine Sache, ne, da muss man sich erstmal als Christ daran gewöhnen. Ich weiß es, ich komme ja auch aus einer richtigen protestantischen Familie. Ne? Meine Eltern waren so richtige gutgläubige Protestanten, ne? Sind jeden Sonntag in die Kirche gerannt und jeden Tag haben wir Psalme gelesen und so weiter und so fort. Aber im Laufe der Zeit, das war natürlich ein Schock dann, als ich Mönch geworden bin, meine Mutter hat zu mir gesagt, gehst du in die Hölle? Und habe gesagt, okay, wenn das die Hölle ist, dann gehe ich aber mit frohem Herzen rein. Nach 7 Jahren bin ich dann wiedergekommen und dann hat sie gesagt, na, die Menschen haben ein kleines Herz, der liebe Gott hat ein größeres Herz. Hm? Der sieht mehr. Also sie hat es im Grunde genommen akzeptiert, dass ich buddhistischer Mönch bin und sie hat es akzeptiert, dass ich nicht in die Hölle gehe. Hm? Und sie hat inzwischen auch festgestellt, dass das nicht ihr letztes Leben ist. Hm? Dass sie noch an sich arbeiten muss, weil sie nämlich genau merkt, dass sie genauso noch Gier und Hass in ihrem Herzen hat, wie all die anderen Menschen. Und solange wir noch voll Gier und Hass sind, müssen wir die abarbeiten. Ob wir das nun in diesem Leben tun oder im nächsten Leben tun, das ist uns freigestellt. Wann auch immer. Ob wir von einem Leben zum anderen, ob wir uns einfach nur denken, das ist einfach so, da kann man nichts dran machen, das ist unser Charakter. Ja, aber unser Charakter vor 20 Jahren hat sich ein bisschen geändert, als unser Charakter heutzutage ist, oder? Bei manchen oder bei vielen ist er schlechter geworden und bei manchen ist er besser geworden. Das heißt, unser Charakter ist nichts, was nicht veränderbar ist. Unsere Einstellungen und Ansichten, die wir vor 50 Jahren gehabt haben, sind auch nicht mehr dieselben, die wir heute haben, oder? Braucht nur jeder sich anzuschauen. Alles, was wir denken, was wir sind, alles, was wir denken, hat sich verändert im Laufe, seitdem wir geboren worden sind. Unser Körper hat sich verändert. Na, jetzt werden wir langsam alt, ne? Das kriegt man doch auch mit, ne? Dass sich das verändert. Es ist nichts da, das sich nicht verändert. Es ist nichts da, das sich nicht ändern lässt. Und aus diesem Grund macht es überhaupt Sinn, diesen buddhistischen Weg der Selbstreinigung zu gehen, das Böse rauszureißen und man sieht, na, das kann man machen. Diese Gier und diese Hass, ne, wobei Gier nicht diese extreme Gier ist, Gier ist einfach die Lust zu haben, irgendwas zu tun. Das ist schon der Anfang der Gier. Bis hin zu dem, wo wir nicht mehr loslassen können, was wir unbedingt haben müssen. Und dasselbe ist es bei Hass, etwas abzulehnen. Bis hin zum tiefsten Hass, wo man das, die Person, die müssen wir einfach loswerden. Ne? Ob wir sie jetzt umbringen oder ob wir sie ins Kittchen stecken oder wo auch immer, ne? Wir haben solchen Hass auf die Person, dann können wir die nicht mehr loslassen. Das ist die größte Form des Hass. Aber die kleinste Form des Hasses ist jegliche Form von Ablehnung oder jegliche Form von Herabtun. Ne? Das ist eine Form von Hass. Ne? Und das muss man aus seinem Herzen ausreißen. Und das ist die Arbeit des Mönches. Und deswegen ist das Leben des Mönches im Grunde genommen sehr einfach gehalten, mit einer dieser Mahlzeiten, mit seinen gerade drei Formen von Roben und seiner Almosenschale, das gleichzeitig auch dann noch als Reisekoffer dient. Dann hat er noch einen Schirm und ein Moskitonetz und hat noch Nadel und Faden. Ne? Und damit geht er raus. Geht in den Urwald und setzt sich alleine mit den Tieren auseinander und lernt da Gehmeditation und Sitzmeditation. Und versucht jedes Mal, wenn sein Geist irgendwas will, das rauszureißen aus dem Geist. Versucht zu analysieren, woher denn Gier und Hass und dann woher die Verblendung kommt. Um sich dann ganz zu befreien, um sich ganz aus diesem Kreislauf der Wiedergeburten herauszuheben. So. Ich denke, ich habe jetzt erstmal genug geredet. Und ich lade dann euch ein, wenn ihr Fragen habt, dass ihr diese Fragen stellen könnt. Ja?
Ich habe zwei Fragen. War Buddha irgendwann mal in grauer Vorzeit eine reale Person?
Ja.
Die zweite Frage, wann wurde die Lehre von Buddha niedergeschrieben? Hat er das selbst gemacht? Oder?
Nein, zu dieser Zeit gab es doch keine Schrift. Und so viel ich weiß, da bin ich mir aber nicht hundertprozentig sicher, 200 oder 300 Jahre danach. Also 300 vor Christus gab es in Indien schon eine Schrift, also zu der Zeit muss es dann niedergeschrieben worden sein. Ja?
Mich haben zwei Dinge etwas verwirrt. Die Handhaltung bei der Meditation, du hattest die rechte Hand in die linke Hand. Ich habe in meiner Jugend buddhistische Zen-Meditation bei Benediktinern in Meschede in Sauerland gelernt. Da war es genau umgekehrt. Die linke Hand und die rechte Hand, das hat mich verwirrt. Das ist das eine. Und das zweite ist beim Essen, weil in der Suppe habe ich ein Stück Huhn gefunden, ich habe Fleisch gefunden. Das hat mich gewundert, weil ich dachte, eine buddhistische Mahlzeit sei vegetarisch.
Nein. Diese Handhaltung kommt im Grunde genommen vom Ehrwürdigen Ajahn Mun. Wenn der irgendwas nicht verstanden hat, ist er zum Mahabharata Buddha gegangen oder seinen Schülern, die zu der Zeit gelebt hatten, und hat sie gefragt, wie habt ihr das zu der Zeit gemacht? Und dann haben sie ihm das erzählt. Wir müssen jetzt versuchen, oder ihr müsst verstehen, es gibt verschiedene Richtungen im Buddhismus. Ne? Das eine ist Zen-Buddhismus. Das sind auch Mönche, da gibt's auch Mönche, aber die pflanzen ihre Nahrung an. Ne? Und die holen sich die Sachen, die kaufen sich die Sachen, die dürfen handeln und was weiß ich auch noch alles. Ne? Ich denke, die leben das Zölibat. Dann gibt es die tibetanischen Buddhisten und die sind schon wieder ganz anders. Ne? Und dann gibt es uns als Theravada-Buddhisten. Das Theravada ist der Ältere, ist die Lehre der Älteren. Und die ist direkt vom erhabenen Buddha dann rübergekommen nach Burma und dann nach Thailand und nach Sri Lanka, als sie dann im 11. Jahrhundert in Indien ausgerottet worden ist von den Muslims. Ne? Und von da hat sie sich erhalten, die Theravada-Richtung. Im Grunde genommen Laos und Kambodscha können noch dazu. Das sind die einzigen Theravada-Länder. Ne? Ganz China, Japan und Korea, das sind alles die Zen-Traditionen, die verschiedenen Formen. Und da gibt es ja auch wieder viele verschiedene Formen von Zen-Traditionen. Und dann der andere Teil ist nach Tibet gegangen. Und all die Leute, ne, in China, da haben die Chinesen haben das wahrscheinlich auch nicht eingesehen, dass die Mönche da immer auf Almosen gehen. Und dann haben die Mönche nämlich dann auch angefangen, sich Klöster zu bauen und mit Geld zu handeln und ihr Essen anzubauen. Das hat der erhabene Buddha aber seinen Mönchen verboten. Er hat gesagt, ihr seid abhängig von den Laien. Geben euch die Laien was, dann kriegt ihr was zum Essen. Geben euch die Laien was zum Anziehen, dann habt ihr was zum Anziehen. Habt ihr nichts zum Anziehen, dann habt ihr auch nichts zum Anziehen. Oder habt ihr nichts zum Essen, dann habt ihr nichts zu essen. Und damit müsst ihr euch auch zufrieden geben. Aber es ist euch nicht erlaubt, selber das Essen zu kochen. Es ist auch nicht erlaubt, irgendwelche Gartenarbeit zu machen und euer Essen anzupflanzen. Ihr müsst tagtäglich in Verbindung mit den Laien sein, einfach, dass ihr geistig nicht abhebt. Dass ihr jeden Tag immer wieder zu fühlen bekommt, dass ihr abhängig seid. In eurem ganz tagtäglichen Leben von der Großzügigkeit der Laien. Und das hat seine Vorteile. Es hat wirklich seine Vorteile in der Lehre. Ne? Geht nämlich ein Mönch oder geht eine Mönchsrichtung, also ein bisschen abseits davon, und die Laien empfinden das, jetzt gehen die Mönche außer Rand und Band, und plötzlich wird dann die Versorgung der Mönche auf. Ne? Und dann müssen die sich überlegen, ob sie was falsch gemacht haben, oder gehen woanders hin. Und wenn sie da auch wieder nicht unterstützt werden, dann müssen sie wahrscheinlich die Robe ausziehen. Ne? Ja, bleibt dir nichts anderes übrig. Und das war einer der wichtigsten Gründe für das Mönchtum, dass das nicht außer Rand und Band gerät. Dass die Mönche nicht einfach irgendwo in ihre Klöster gehen, was ja dann in Indien passiert ist, ne? Und deswegen konnten ja die Moslems die Buddhisten so einfach ausrotten, weil sie dann die Klöster vernichtet haben und damit war der ganze Buddhismus weg, ne? Aber das ist in Ländern, wo die Mönche tagtäglich mit den Laien in Harmonie praktisch leben und die Laien schätzen das auch. Also jedenfalls in Thailand. Die sind so froh, wenn ein Mönch irgendwo da im Wald lebt und dann sind die auch immer bereit, ne, für den mal schnell eine Unterkunft zu bauen oder ihn tagtäglich mit Essen zu versorgen. Die sind einfach froh, dass da irgendwas in der Nähe ist, wo sie dazu aufschauen können, weil das ist ja im tagtäglichen Leben nicht so. Wo gibt's denn heute, wenn wir die Zeitung lesen oder Fernsehen sehen, wo gibt's denn da, wo wir zu etwas Gutem aufschauen können? Da gibt's auch immer nur schlechte Nachrichten. Die machen das, die machen jenes, das, und dann fühlen wir uns zum Schluss, kommen wir dann zur Überzeugung, wir sind doch noch viel besser als die ganzen anderen Menschen. Ne? Und dann hat man dann eben einen Mönch, der eben versucht, ne, dieses nach dem Guten zu streben und sich wirklich bemüht, ne, das Böse, die Gier und der Hass aus seinem Herzen rauszureißen. Und dann ist es doch etwas Gutes. Es ist doch etwas, wo wir auch schauen können. Wenn jemand Wohlwollen uns gegenüber hat, ne, ist doch immer etwas, wozu wir auch schauen können. Ne. Das heißt ja nicht, dass ich dann nicht sagen darf, was ihr nicht hören wollt. Ne? Das ist was anderes. Ne? Ich muss schon die Wahrheit sagen. Ne? Ich darf ja nicht lügen. Die Wahrheit, die dementsprechend der Abende Buddha gelehrt hat, und es ist ja nicht etwas, was wir glauben müssen, sondern es ist etwas, was wir selbst erfahren können. In der Meditation. Wir gehen rein in unser Herz, machen das Herz vollkommen ruhig, und dann sehen wir, dass die Dinge gar nicht so sind, wie wir uns immer vorstellen. Und das ist der Sinn und Zweck der Meditation, ja? Da haben Sie eben gesprochen, ja? Richtig. 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 Richtig.
Und wäre
das
dann nie auf einer Waage abgewählt?
Nein. Das kannst du dir ungefähr vorstellen. Ne? Du hast ein schlechtes Konto von den schlechten Taten, ne? Und du hast ein gutes Konto von den guten Taten. Die beiden kannst du nicht ausgleichen. Überwiegt dein gutes Konto, dann gehst du erstmal in einen guten Bereich. Überwiegt dein schlechtes Konto, dann gehst du erstmal in den schlechten Bereich, ne? Also in den unteren Bereich. Und so wirkt sich das immer wieder aus. Und der einzige Bereich, wo wir unheimlich viel Schlechtes oder Gutes kann man machen können, ist der Menschbereich. Weil hier oben, wenn du in Urlaub gehst, ne, wenn du hart arbeitest, du arbeitest das ganze Jahr hart, ne, kannst du in Urlaub gehen, das ist wieder Himmelbereich, ne? Du bist im Paradies, ne? Für 4 Wochen, solange halt dein Geld reicht. Und dann musst du wieder zurück in die Arbeitshölle. Ne? So kann man sich das ungefähr vorstellen. In dem Moment, wo das gute Konto dann zu Ende ist oder erstmal erschöpft ist, dann musst du wieder zurück. Ne? Und dann so als Mensch. Und im unteren Bereich, in den unteren Daseinsebenen, also die beim Tierebenen anfängt, ne, bis runter, dann kannst du praktisch nur noch dein schlechtes Konto ausgleichen. Solange bis es wieder die Waage hast, dann bist du wieder Mensch und dann kannst du für die nächsten 100.000 Jahre dir ein gutes Konto erreichen, dass du wieder im Himmel bist oder für die nächsten 100.000 Jahre in der Hölle bist. Das ist deine eigene Entscheidung. Das mit dem Fleischessen habe ich noch nicht erklärt. Der Abende Buddha hat gesagt, wir sollen das geben, was uns die Leute geben. Ne? Wir sollen das essen, was uns die Leute essen. Was die Leute geben. Wir dürfen nur kein rohes Fleisch essen. Wir dürfen kein Fleisch von gefährlichen Tieren essen. Also, was in Asien häufiger gegessen wird, Tiger oder Elefanten oder Schlangen, das dürfen wir nicht essen. Oder wir dürfen auch nicht Fleisch essen von Menschen, wo wir wissen, die haben das für die Mönche geschlachtet. Das geht nicht. Dann dürfen wir das nicht anführen. Aber ansonsten essen wir einfach das, was in die Schale kommt, ne? Sich einfach damit zufrieden geben. Manche wollen gerne Fleisch essen und die kriegen ständig nur vegetarische Nahrung rein. Und die anderen, vor allem die Westler, die wollen immer ständig vegetarisch essen und die kriegen nur Fleisch rein. So. War jetzt noch? Jetzt waren gleich zwei gleichzeitig, also zuerst der ältere Herr. Ja. Über die Geburt von Buddha. Der Abende Buddha ist in einer Königsfamilie wiedergeboren worden. Seine Mutter hat vor der Geburt des Abenden Buddhas hat sie ein Nimitta gehabt, wo 6 himmlische Elefanten ihr Kind da getragen haben. Die Mutter ist in dem Moment, wo er geboren worden ist, ist sie gestorben. Reicht das ungefähr aus?
Gibt es eine Voraussetzung, wenn man
Gar nichts. Nein, es gibt Voraussetzungen, dass du keine ansteckende Krankheit hast, dass du nicht gesucht wirst, also dass du irgendwo nicht ein Verbrechen begangen hast, du darfst keine Schulden haben. Das wird dann alles abgefragt, ne, in dem Moment, wo du Mensch werden willst. Ne? Und wenn du keine Schuld irgendwo hast, wenn du nicht, also wenn zum Beispiel das Militär bei uns, dich früher hat es ja eingezogen und das, du wolltest dich vor dem Einzügen drücken, das ging auch nicht. Ne? Dürftest ja auch kein Mensch werden. Und du musst die Erlaubnis deiner Eltern haben. Und das auch bei, wenn du 50 Jahre alt bist. Mönche müssen männlich sein. Es gibt Nonnen in anderen Bereichen und die müssen halt weiblich sein. Es gibt buddhistische Nonnen, aber die gehören eben zu den anderen Traditionen. Ich habe ja vorhin von Theravada gesprochen. Und die anderen Traditionen wie Zen und tibetanischen gehören zum Mahayana. Im Mahayana gibt es Nonnen, aber im Theravada gibt es keine. Aber es gibt so etwas Ähnliches, es gibt dann so weiß gekleidete Frauen, die genauso wie Nonnen leben. Und das reicht im Grunde genommen vollkommen aus. Ja?
Bekommen Sie dann eine Ausbildung oder wie muss ich mir das vorstellen? Oder gibt es da eine Probezeit?
Ja, das liegt immer im Ermessen desjenigen, der dich in den Mönchsorten aufnimmt. Ne? Ob er dich gleich aufnimmt, wenn du einigermaßen erwachsen bist und alle Sinne beisammen hast, dann nimmt er dich gleich in den Mönchsorten auf. Und dann gibt es eine, als Probezeit gibt es ja nicht, das kann jeder Mensch für sich entscheiden. Ne? Wenn er nach 3 Wochen nicht mehr will, dann kann er auch nach 3 Wochen die Robe ausziehen. Wenn er nach 30 Jahren nicht mehr will, dann kann er nach 30 Jahren die Robe ausziehen. Aber es gibt eine Trainingszeit. 5 Jahre. Und diese 5 Jahre, das sind keine Herrenjahre, das sind wirklich Lehrjahre. Ne? Und da bist du ständig unter dem Training von deinem Meister oder von deinem Abt. Da darfst du nicht eine Nacht wegbleiben. Ne? Und du musst immer das machen, was er sagt.
Das haben Sie auch gemacht.
Ja, natürlich habe ich das gemacht. Und das als 30-Jähriger oder 35-Jähriger, ne, das ist... Oder damals war ich 38, das war manchmal nicht einfach. Ne? Und da muss jeder Mensch durch. Aber, wie gesagt, ne, die westlichen Mönche, sehr viele der westlichen Mönche entziehen sich das einfach, die hauen einfach ab. Ne? Und dann sind sie irgendwo anders, dann gehen sie in ein anderes Kloster und dann entziehen sie sich diesem Training. Und im Grunde genommen sind es dann keine statischen Mönche nach dem Sinne des erhabenen Buddhas. Du hast nämlich die ersten 5 Jahre sind wirklich Trainingszeiten, wo du jeden Tag unter der Fuchtel deines Abtes stehst. Ne? Der ständig aufpasst, dass du nicht falsch läufst. Der dir auch die ganzen Sachen, ne? Ihr habt ja vorhin gesehen, wie ich die Robe angezogen habe. Das sieht zwar so einfach aus, aber wenn du das erste Mal machst, dann ist das auch nicht leicht. Ne? Solche Sachen zu lernen, Meditation zu lernen, die tagtäglichen Verrichtungen zu lernen, die Pflichten zu lernen, das Meditation zu lernen und aber vor allem Meditation. Ne? Das sind die ersten 5 Jahre. Dann die nächsten 5 Jahre sind Gesellenjahre. Und da bist du praktisch nicht mehr ständig unter Aufsicht, aber immer wieder ab und zu. Ne? Ab und zu gehst du wieder zurück zu deinem Meister und sagst dir dann das und das und dann korrigiert er dich und dann gehst du wieder alleine. Dann fängst du nämlich schon an, langsam selbstständig zu werden. Nach 10 Jahren bist du im Grunde genommen ein fertiger Mönch. Bist du ein Ajahn, was auch wieder heißt, ne? Das ist Lehrer. Das heißt, ab dann darfst du selber Mönche ausbilden. Ja?
Wie wird man Abt? Wird das gewählt?
Oder? Nein. Das ist manchmal die Entscheidung der Laien, die ein Kloster zur Verfügung stellen, sagen, okay, würdest du gerne Abt werden? Und dann sagt der Mönch ja oder nein. Aber es ist nie die Sache der Gemeinschaft. Das ist auch nie die Sache der Mönche, ne? Ein Mönch, ne? Ein Abt hat immer das Sagen. Das sagt, so geht's lang. Es gibt über dem Abt gibt's nie jemanden, der sagt, wie es lang geht. Der Abt ist im Grunde genommen derjenige, der die Lehre festlegt und wie die Praxis im Kloster ausschaut. Mein Abt war sehr strikt, andere Äbte sind lockerer, ne? Und die Mönche, die zu diesem abgehen, die unterwerfen sich ihm freiwillig, ne? Die können jederzeit gehen. Ja? Ja, es gibt natürlich, es gibt's auch, ne? Es gibt Mönchschulen, wo man den Buddhismus lernen kann, ne? Also wie die Lehre und wo man Pali studieren kann und so weiter. Das gibt's auch, ne? Aber das ist es wieder eine andere Form von Mönchtum, ne? Es gibt zwei Formen von Mönchtum. Das eine ist das Studium der Lehre und das andere ist die Praxis der Lehre. Weil es kommt nicht umhin, wenn du mal die Lehre studiert hast, dass du dich hinsetzen musst und praktizieren musst. Weil die ganze Lehre, die führt immer wieder darin auf den Weg der Praxis. Ich war ja bei der, ich habe ja nur die ersten zwei der vier edlen Wahrheiten gesagt, ne? Die Dukkha und dann die Entstehung von Dukkha und dann die dritte ist ganz einfach, dass es ein Ende von Dukkha gibt und der vierte der Weg, der zum Ende des Dukkhas führt. Und da habe ich Sila erwähnt, also die fünf Tugendregeln, Samadhi, die Fähigkeit, sich zu konzentrieren, und Panya ist die Weisheit, die untersucht, ne? Um die Dinge zu verstehen, der Ursache gemäß zu entstehen. So, jetzt, was war jetzt noch da?
Also, ich habe in Thailand mal erlebt, wo so eine Mönchsschule existierte, und da wurde uns gesagt, dass die Kinder aus kinderreichen Familien, dort hier und da abgegeben werden, oder weise Kinder. Ja. Und die bleiben dann dort. Die haben also so wie in einem Schulmitinternat.
Richtig. Ja.
Und die wachsen dort auf, bekommen die schulische Erziehung. Und dann möchte ich wissen, was machen die dann, wenn sie mit die Schule beendet haben, wenn sie sagen, nicht jeder hat dann die Fähigkeit, als Mensch zu fungieren.
Ja. Ja, die gehen ins weltliche Leben, die haben doch die schulische Ausbildung, die können machen in einem Beruf, ne? Ja, die ziehen die Robe aus und gehen in den Beruf, ne? Man muss ja die Robe nicht anbehaben, ne? Das ist ja wirklich eine freiwillige Entscheidung. Das Training, ihr wisst, also vielleicht habt ihr eine Ahnung, bevor, das ist schwierig, den inneren Schweinehund zu besiegen, ne? Und das ist nicht jedermanns Sache. Ne? Und wenn er sieht, das ist nicht meine Sache, ich würde gerne Familie haben, ne? Ja, dann geht er halt raus. Ne? Oder ich würde gerne mein eigenes Haus haben oder mein eigenes Auto haben oder dieses, ein Telefon oder dieses oder jenes, dann geht er halt raus und dann geht er halt ins weltliche Leben. Aber dann zieht er die Robe aus. Ne? Und dann hat er die schulische Ausbildung, das ist ja kostenlos, die schulische Ausbildung hat er bekommen. Ja, und dann kann er auch in der Welt funktionieren. So wie bei uns hier die Kinder auf die Schule gehen, ne? Nur, dass es dann halt für die, von dem Kloster getragen, also die, der Unterhalt vom Kloster getragen wird, ne? Und der Unterhalt des Klosters kommt ja auch dann wieder von den Laien, ne? Das wird nicht eingetrieben, sondern das ist immer freiwillige Spende, ne? Ja? Manche können sie hören, manche können sie sehen, manche können sogar in die anderen Daseinsbereiche reingehen. Das kann man alles lernen, ne? Aber es ist nicht einfach. Ne? Also normalerweise soll ein Mensch darüber nicht reden, ne? Das ist ganz schwierig, da kann man ihm nämlich sofort was am Bein flicken, ne? Aber ich sage es erstmal so, ne? Es gibt eine Sprache des Herzens, die alle Wesen in allen Daseinsbereichen sprechen. Und das ist die Sprache der Absicht, der Intention. Wenn man in sein Herz geht, ne, kann man diese Sprache lernen. Dann braucht man nicht auf die Worte, die der andere Mensch gesagt hat, zu hören, sondern schaut man nur auf die Absicht. Ne? Und dann versteht man genau, was der andere Mensch will, obwohl er über ein anderes Thema redet. Ich habe das häufiger ausprobiert bei meinen Eltern und mein Vater hat immer über was anderes gesprochen und hat mich das mal interessiert, was eigentlich seine Absicht dahinter ist. Ne? Und dann habe ich es mitbekommen und habe ich auf seine Absicht reagiert, ne? Und dann ist er fast in Tränen ausgebrochen, dass es endlich mal jemand gegeben hat, der ihn verstanden hat, obwohl ich überhaupt nicht auf sein Thema eingegangen bin. Wir wissen das auch der Psychologie, ne? Die Absicht ist das, was wir sagen ja so vieles Dinges, ne? Und im Grunde genommen sagen wir nicht das, was wir wirklich wollen. Sondern wir sprechen über was anderes und deswegen findet ja ständig diese Misskommunikation. So. Aber alle Wesen haben eine gemeinsame Sprache und das ist die Sprache des Herzens. Das ist die Sprache der Absicht. Aber diese Sprache kann man nur dann erlernen, wenn man wirklich im Herzen bleibt. Also wenn man alles andere abschließt, ne? Die ganzen Gedanken und die Erinnerungen rausschmeißt und dann kommt man so langsam auf diese Sprache des Herzens. Und dann fühlt man es, ne? Das ist ein Fühlen, wenn andere sehen sie, ne? Andere sehen sie wie mit den äußeren Augen, ne? Oder gehen in die Bereiche. Ne? Aber man fühlt es, wenn diese Wesen Kontakt mit einem aufnehmen. Und dann sagen, und dann kommt es dann in Form, also von Absichten kommt es dann in dein Herz oder in Gedanken. Ne? Aber da muss man ganz, ganz vorsichtig sein, ne? Nicht, dass man das meint, was man denkt, ne, dass das was andere Wesen sind. Ne. Da muss man ganz vorsichtig sein, da muss man erstmal sein ganz eigenes Herz kennen. Ne. Okay, ne, okay, klar?
Ich hätte jetzt noch eine persönliche Bitte.
Ja.
Ich habe mir unseren Urlaub den machenden Kümmernich gebracht, den Empfangsbruder, den Begrüßungsbruder. Und auf seinem Gewand ist da was geschrieben. Und oft, wenn ich Besuch bekomme, fragen mich die Leute, was das bedeutet. Und ich kann keine Antwort geben. Vielleicht können Sie mir das entziffern.
Ich stell mal dahin, ne?
Ja.
Klaus, fragst du mal Lumpi Piao, weil das wird wahrscheinlich in Thai geschrieben sein, ne?
Dann habe ich aus China.
Aus China? Oh. Wer kann denn Chinesisch? Das steht doch auf Chinesisch. Warte. Klaus, zeig mir mal. Ne?
Ja.
Aber der lachende Buddha hat im Grunde genommen nichts. Ja. Der lachende Buddha ist im Grunde genommen der Gott der Glückseligkeit des Chinesen. Ne?
Ja. Das ist ein chinesisches Zeichen.
Ja.
Sie kann
und da vorne?
Lesen.
Auch nur Chinesisch.
Auch
nur. Ne? Verstehst du, der lachende Buddha hat mit dem erhabenen Buddha nichts zu tun, ne? Das ist der chinesische Gott der Glückseligkeit, ne? Deswegen hat er einen dicken Bauch, weil er gerne isst. Und dann glauben die, ne, wenn man den Bauch streichelt, dass man gutes Glück hat, ne? Aber wir wissen jetzt inzwischen nach dem, was ich gesagt habe, dass wenn wir gute Taten machen, dann haben wir auch Glück, und wenn wir schlechte Taten machen, dann haben wir Pech, ne? Ja, das wird gesagt, ne? Nicht alles, was gesagt wird, das stimmt, ne? Es ist wirklich der chinesische Gott der Glückseligkeit. Und es gibt genug Götter, ne, in den vielen Daseins. Über uns sind praktisch 30 himmlische Daseinsbereiche. Also es gibt genug Götter dort. Nein, ich kann nicht Chinesisch, ne? Also wenn es ein Teil wäre, dann könnte ich es entziffern. Aber das ist Chinesisch. Ja, dann such dir mal einen Chinesen. So, ja?
Die Schultern
im Gewand sind noch frei. Ach so, ich habe auch erst kürzlich dafür eine Erklärung bekommen. Ich habe eigentlich nie danach gefragt, aber es ist eine gute, ist eine interessante Frage. Zur Zeit des erhabenen Buddhas waren die Asketen nackt Asketen. Also die haben überhaupt keine Gewänder gehabt, ne? Und da es so viele verschiedene asketische Richtungen in Indien gab, hat eine Laienfrau, hat mal den Buddha gesagt, könnt ihr Mönche euch nicht einfach zum Unterscheiden ein paar Kleider anziehen, ne? Dass wir wissen, wer ihr seid, ob ihr Anhänger des Buddha seid oder ob ihr andere Anhänger von anderen Sekten sind. Und ich denke, diese freie Schulter ist, weil die Nacktasketen, die haben ja, konnten keine Waffen. Die Leute haben ja immer Angst gehabt, ne, vor fremden Menschen, wenn die durch die Wälder gezogen sind und wussten nicht, ob die Waffen hatten. Ne? Und daher kommt die rechte Schulter, freie Schulter, dass man da keine Waffen versteckt hat. Ne? Das ist die Erklärung, die ich gehört habe. Ich habe es noch nicht überprüft, ob sie stimmt, aber sie klingt logisch. So. Ja?
Welche Funktion hat die Statue? Also kann das ein Altar im christlichen Sinne oder?
Ja, es dient hauptsächlich für die Laien, ne? Die Zuflucht zu nehmen zum Buddha, zum erhabenen Buddha, zum Dhamma, zu der Lehre und zum Sangha. Und es ist immer dann auch da, wo sie ihre Verehrung zahlen. Und es ist, und in den meisten Häusern haben sie dann einen bestimmten Platz für diese Buddha-Statue, haben sie eine kleine Buddha-Statue. Und es ist dann praktisch ihr geheiligter Ort in dem Haus. Da darf aber auch nichts anderes gemacht werden. Da sitzen sie dann vielleicht Meditation und dann sitzen sie vor diesem Buddha und dann ist es praktisch, auch wenn es nur eine kleine Ecke ist, der geheiligte Platz, aber da darf nicht gegessen werden und da darf dies nicht gemacht werden und da dürfen keine bösen Sachen gemacht werden. Ne?
Aber das Essen wurde erst da hingestellt und dann wieder...
Ja, für uns als Mönche ist das... Ja, das ist für die Laien. Ne?
Ja, aber das Essen wurde vorhin hier,
ja, ja.
Wurde dahin gemacht.
Ja, neben, nicht vor. Ja, wo die Mönche sitzen. Also hier im Tempel dient es auch, also dient es einfach auch nur zur Zufluchtnahme. Ne? Zufluchtnahme zum Buddha, zum Dhamma und zum Sangha. Und zum Erinnern, dass wir da sind, in diesem Kreislauf. Ja, nochmal.
Gibt es für die Leiden so Vorgaben der religiösen Praxis im Alltag? Also die funktionieren fünftägig Gebet
Vorgaben gibt es nicht, aber es gibt Anregungen, dass man das so viel wie möglich macht. Ne? Also mein ehrwürdiger Lehrmeister, den ihr hinter mir seht, der ist jetzt 97, ne, der sagt dann zu den Laien, also macht wenigstens 5 Minuten. Ne? Setzt den Geist, wascht den mal den Geist für 5 Minuten. Und wann haben wir den Geist zum letzten Mal gewaschen? Ne? Den Körper waschen wir 3-mal täglich oder 2-mal täglich. Die Zähne putzen wir auch 3-mal täglich. Und den Geist, dann haben wir den gewaschen. Und wenn wir uns überlegen, wenn wir den riechen könnten, wie der stinkt, ne? Ja, dann würde jeder sofort rangehen und den stundenlang schrubben. Ne? Also so viel wie möglich, aber ich würde sagen, 10 Minuten am Morgen, 10 Minuten am Abend und dann so eine ganz kurze Reflexion über das, was wir eigentlich am Tag gemacht haben und warum wir das gemacht haben und welche Ergebnisse das gebracht hat. Ob das heilsame Ergebnisse gebracht hat oder unheilsame Ergebnisse. Und dann sich vornehmen, dass man die unheilsamen Ergebnisse oder die Sachen, die zu unheilsamen Ergebnissen führen, lasst. Und das ist schon gar nicht mal einfach. Ne? Das ist nämlich ein ständiges Sich-Erinnern, ne? Und wir wissen ja, wie schnell wir vergessen. Das Gute vergessen wir ganz schnell. Und das, was wir ändern müssen, das vergessen wir auch sehr schnell. Und dann, wenn wir das jeden Tag machen, dann erinnern wir uns dran. Und dann für diese Erinnerung, dass wir es irgendwann mal doch können. Ne? Denn wer sich fleißig übe, dem wird, oder wer sich stetig übe, dem wird es auch gelingen. Ne? So hieß es doch mal, oder so ähnlich. Ne? Wenn ich Goethe nochmal so richtig drauf habe. So. Ja?
Wie finanzieren Sie Ihre Flüge nach Deutschland?
Dieser Flug nach Deutschland wurde mir von Laien, die da nach Thailand gekommen sind, haben sie mir das offeriert. Die haben mir dann ein Ticket geschickt und haben gesagt, okay, ja, wollten nur wissen, wo ich landen will und wann ich komme und wann ich denke zurück. Wäre ich auch nicht hier. Ja, dann wäre ich nicht gekommen. Und es ist auch so, wenn die Leute, ich bin auch im Kloster, 2-mal im Monat im Kloster in Altersheim, in der Nähe von Mannheim, und da schicken sie mir auch, oder geben sie dem Klaus, überweisen sie das Geld für die Fahrkarte, und der Klaus besorgt es dann für mich. Nein, ich kann nicht mal alleine im Bus steigen. Alles das, was Geld kostet, sogar auf der Autobahnraststätte, kann ich nicht aufs Klo gehen. Ne? Ja, kostet Geld. Ich darf kein Geld bei mir tragen. Ne? Das heißt nicht, dass Mönche nicht Geld bekommen dürfen, ne? Aber ich muss immer, und es ist auch einfach um dieser Gier, ne? Dass ein Mensch nicht einfach irgendwo in den Laden gehen und das kaufen kann und das kaufen kann, und wenn er sich dann länger mal dann dran gewöhnt hat, dass er alles das, was, dass er das Geld mit sich trägt und alles kaufen kann, ne, dann findet man dann ihn vielleicht irgendwann später mal auch im Buff, ne? Und das soll einfach vorgesorgt werden. Ne? Und deswegen ist der Laie dazwischen geschaltet. Und der Laie hat die Funktion, ne? Manchmal wird ihm einer will was spenden. Und dann fragt man den Menschen, na, wo ist dein vertrauenswürdiger Laie, dem ich das Geld geben darf? Und dann sagt er, das ist der. Und dann kann der Laie sagen, okay, also wenn der das nächste Mal neue Roben braucht, bitte dann kauf ihm neue Roben. Und dieselbe Information gibt aber auch dem Mönch. Ne? Ich habe diesem Laien so und so viel Geld gegeben, und wenn du Roben brauchst, dann bitte wende dich an den Laien, dass er dir was kauft. Oder es gibt das Geld und sagt, was auch immer du brauchst, ne? Du kannst dich an diesen Laien wenden. Er hat so und so viel Geld bekommen von mir. Ne? Und deswegen müssen wir immer, wenn wir irgendwas haben wollen, mit dem Laien mitgehen. Ne? Ja. Und der muss es dann praktisch für uns bezahlen. Einfach um das Ganze ein bisschen schwieriger zu machen, um diese ganze Anhänglichkeit an die Welt dann uns zu verschwierigen. Was uns nicht schwierig gemacht wird, ist die Praxis, ne? Das wird uns vereinfacht. Wir dürfen 24 Stunden am Tag praktizieren, und da ist keine Regel, die uns das irgendwie verbietet. Aber alles, was mit der Welt zu tun hat, das wird uns sehr erschwert. Da war noch was? Ja.
Verbindung zu ihrer deutschen Familie?
Ja, meine Mutter. Und meine Geschwister, meine Mutter habe ich zum 90. Geburtstag besucht, ne? Das war jetzt vor 2 Wochen, hat sie den gefeiert, und dann habe ich auch meine Geschwister getroffen. Meine Mutter liegt mir sehr am Herzen. Also ich werde sie jetzt wahrscheinlich nächste Woche wieder besuchen. Ich habe sie schon zwei oder dreimal besucht, sie ist jetzt im Altersheim, und die liegt mir sehr am Herzen. Die Geschwister, die sind Protestanten. Sind Protestanten. Ja.
Da Sie das gerade sagen, Protestanten. Alles das, was wir jetzt gehört haben.
Ja.
Zusammenleben der Menschen, Zusammenleben mit der Tierwelt.
Hm.
All diese feinen, schönen Dinge, die man, wenn man sie ernst nimmt, haben ja auch eine unheimliche Verwandtschaft zum christlichen Glauben.
Richtig.
Was ist denn da jetzt der eigentlich der Effekt? Die Askese, okay, aber was ist sonst der große Unterschied?
Die Askese ist der riesengroße Unterschied. Dann setz dich mal 2 Monate in die Höhle und gib dich mit dem Essen, das du morgens, wenn du runtergehst, da ungefähr eine Stunde oder 2 Stunden gehst du den Berg runter, und dann gehst du wieder hoch, ne? Und dann isst dir das. Und dann bist du allein in der Höhle mit den Ratten, mit den Fledermäusen, mit den Tieren, die da sind. Und dann versuchst du deine Meditation zu machen, dich auch darauf zu konzentrieren. Und ich weiß es nur einfach von Leuten, die selbst erfahren sind, von westlichen Leuten, die erfahren sind in der Praxis, ne? Nach 3 Wochen, die werden kirre. Die müssen raus. Die halten wir nicht mehr aus. Und wir? Wir lernen das, mit dem zufrieden zu sein. Wir lernen, an die Wurzeln unseres Übels zu kommen. Ne? Und das setzen wir uns halt gefährlichen Situationen aus, einfach um zu wissen, was ist Gefahr, was ist Angst, was ist Schmerz, was sind es? Vor diesen Dingen rennen wir doch unser ganzes Leben davon. Wir rennen doch vor Schmerz, wir rennen doch sofort zum Doktor. Und ein Mensch hat sich hin und sagt, untersucht jetzt, was ist Schmerz? Wo macht er sich bemerkbar? Wie breitet er sich aus? Wo ist er zu finden? Wo ist die Ursache des Schmerzes? Genau, also wo ist die Ursache von Angst? Lebensangst, ne? Todesangst. Wo ist diese Ursache? Und dann reißt du die aus dem Herzen raus. Und suchst du die Ursache, und das ist nicht leicht, das ist jahrelange Arbeit. Und dann reißt du die raus. Und das ist der ganze Unterschied zum Christentum. Ja, noch einer. Es gibt keinen Gott. Ne? Es gibt keinen Erschaffer dieses Universums. Es gibt eine Bedingung, warum dieses Universum da ist. Das ist Avijja, das ist Nichtwissen. Aber es gibt keinen Gott. Ne? So im Sinne, wenn Leute den Meister Eckhart irgendwann mal gelesen haben, der hat ja auch von Meditationsräumen gesprochen, ne? Da hat er gesagt, in einem Raum, und da hast du das Gefühl, das ist im Buddhismus genau dasselbe, da bist du eins mit Gott, oder? Und wir sind halt eins mit Avijja, ne? Wir sehen direkt Avijja, ne? In dem Moment, wo wir Avijja vernichtet haben, dann ist frei, ist nichts mehr. Meister Eckhart spricht davon, von diesem, sagt er, ich bin eins mit Gott, ne? Aber das ist nicht der letzte Meditationsraum, es gibt noch einen Raum dahinter. Und wenn da der liebe Gott seine Nase reinsteckt, muss der liebe Gott seinen Namen aufgeben. Das heißt, er hört auf zu existieren. Und das war natürlich eine sehr ketzerische Aussage und ich glaube, das hat ihm auch das Leben gekostet. Ja?
Ja, wie ist denn dann nach buddhistischer Überzeugung der Mikro- und Makrokosmos entstanden? Und woher kommen die Naturgesetze?
Das ist eine Frage, die ich dir nicht beantworten kann. Und wie uns nicht auch der Hartnäck Buddha nie beantwortet, er hat gesagt, siehst du steckst in eine Scheiße und jetzt fragst du mich, warum, wie du in die Scheiße gefallen bist, warum fragst du nicht, wie du rauskommst? Wie wir reingefallen sind in dieses ganze Malheur, wie diese Dinge zustande gekommen sind, das löst doch nicht unsere Probleme. Wie wir rauskommen, das ist der wichtige Punkt. Wie wir aus diesem Malheur herauskommen. Das ist eine Frage. Und natürlich wusste der Habende Buddha, wie das ist. Er hat aber gesagt, das sage ich, das brauche ich euch nicht zu erzählen, sonst fangt ihr nämlich nur noch zu spekulieren an. Ne? Und wir wollen eigentlich nicht spekulieren, sondern wir wollen ja handfest, wir wollen einen Schritt vor den anderen machen. Ne? Wie man langsam diesen Weg aus diesem Schlamassel, in dem wir sitzen, rausfällt. Ne? So. Ja, oder was? Nichts mehr, ne? Alle Fragen beantwortet, alle Unklarheiten beseitigt, oder? Noch eine.
Wie gibt es denn so eine Bestattungszeremonie für einen Menschen aus?
Normalerweise ist es ganz einfach, ne? Wenn der Mensch überhaupt keine Bestattungszeremonie will, dann geht er irgendwo in den Wald und gibt sich den Tieren zum Fraß, ne? Also er stirbt da. Ja, wir ernähren uns ja ständig von Tieren, ne? Und das sind doch Überreste, die kann man doch den Tieren dann auch wieder geben, ne? Aber ansonsten wird er verbrannt, ne? Wenn andere Mönche, vor allem wenn es ein geschätzter Mönch ist, ne? Dann wird er von den anderen Mönchen, die ihn schätzen, wird er verbrannt, ne? Und dann wird manchmal für ihn so ein kleiner Chedi oder so ein kleiner Stupa gebaut. Und dann kommt die Reste seiner Asche rein. Okay? Wir kommen vom Staub und wir werden zu Staub. Ne? Ja?
Wenn Sie aber spüren, Sie haben eine Krankheit in sich,
ja,
gehen Sie zu einem Arzt oder machen Sie das durch Erleuchtung, durch Beten wieder gesund?
Oh, das kann man, so viel kann man da nicht gesund machen. Ne? Also, natürlich, in einem Fall, wo es gefährlich ist, ne? Wo es lebensgefährlich ist, und das bildet ein Laie an, ne? Und dann kann man zum Arzt gehen. Aber es kostet ja auch was, ne? Wenn wir nicht die Möglichkeit haben, wenn wir zum Beispiel irgendwo in der Einsamkeit sind, ne? Aber selbst da ist es mir passiert, da habe ich extreme Zahnschmerzen gehabt und dann haben die Laien das mitbekommen und dann haben sie mich zum Zahnarzt gefahren, ne? Und haben dafür bezahlt. Das ist, ja, und wenn das niemand gemerkt hätte, na, dann hätte ich dann irgendwie damit umgehen müssen. Dann hätte ich vielleicht selber rausgezogen mit der Zange. Ja.
Ist dann so, wenn ein Mensch schwer krank wird, also richtig krank wird, und sein Leben vielleicht sogar bedroht ist, dass er den Kranken mit Freude entgegensehen müsste eigentlich, dass er gar keinen Arzt, weil er keine Medizin möchte, weil er weiß,
richtig.
Eigentlich habe ich ja gut gelebt, also ich bin nach Buddhas Regel und dann erreiche ich eine andere Stufe.
Richtig.
Und ist das so?
Das gibt solche Menschen. Ne? Es gibt solche Menschen, die sagen, tut mich ja nicht irgendwo hin. Ne? Lasst mich in Frieden sterben. Ne? Was machen die Schüler von diesen Menschen? Das Erste, wenn die Krankheit kommt, die scharren ihn ins Krankenhaus oder schaffen ihn ins Krankenhaus. Und dann liegt er dann halt 5 Jahre im Koma oder so halblebend, immer mal wieder hochkommen. Und das ist natürlich für diesen Mensch Qual. Ne? Aber für diejenigen, die ihn um sich haben wollen, die denken, die tun was Gutes. Das ist die falsche Absicht, die wir haben. Ne? Wir tun dem ja nichts Gutes, wir versuchen ja nur uns Gutes zu tun, indem wir ihn am Leben halten. Ne? Was auch immer. Ne? Also das kommt immer auf die Entwicklungsstufe auf der Mönche an. Ne? Wenn ein Mönch weiß, natürlich, wenn ein Mönch wirklich nach den Prinzipien der Religion gelebt hat, ne, und sich jeden Tag bemüht hat, dann braucht er überhaupt keine Angst zu haben, wo er hingeht. Ne? Und er stirbt dann auch gerne und ist auch bereit zu sterben. Aber wenn dieser Mönch dann das Bedürfnis hat, er möchte das in diesem Leben noch schaffen, aus dem Kreislauf rauszutreten, dann hängt er natürlich auch an seinem Leben. Dann will er es in diesem Leben noch schaffen und nicht erst wieder in den Himmel gehen, und weil er im Himmel dann, wenn er dann lange genug ist, das dann wieder vergessen hat. Ne? Und wenn er dann wieder auf der Erde ist, dann muss er neu anfangen. Wir vergessen alles so schnell, wenn es uns gut geht. Ne? Wenn wir krank sind, dann haben wir das Gefühl, wir sterben. Ne? Heute ist unser letzter Tag, weil unser Körper nicht mehr kann. Und am nächsten Tag sind wir gesund und haben wir vollkommen die Krankheit vergessen und sind wieder putzmunter auf und strahlen wieder rum. So schnell vergessen wir, wenn es uns gut geht. Aber in dem Moment, wo es uns schlecht geht, sehen wir kein Ende aus. Ne? Als ob wir in eine tiefe Grube fallen, wir sehen den Himmel über uns nicht mehr. Ne? Und das geht genauso schnell oder genauso langsam wie jede Krankheit vorbei. Ja.
Voraussetzung, thailändisch zu sprechen.
Ja, für mich war es. Ich habe in Thailand ja ordiniert, ne? Aber ich habe 6 Jahre vorher in Europa, habe ich in den verschiedenen buddhistischen Zentren, hauptsächlich in England, ne? Aber auch dann in Deutschland, zum Beispiel im Buddhahaus im Allgäu, habe ich da 2 Jahre gelebt und habe versucht, hier den Weg zu finden, der jenseits von Gier und Hass führt. Das ist aber, so weit war der Buddhismus hier nicht, dass er mir den Weg zeigen konnte. Ne? Und deswegen musste ich nach Thailand, deswegen musste ich zum Ursprung. Ne? Und da bin ich direkt zu meinem Meister gekommen. Ich wusste, ich habe irgendwann mal ein Buch von ihm in die Hand bekommen und wusste ich, wenn es jemand weiß, dann ist es ihr. Und dann bin ich gleich in sein Kloster gekommen und habe da angefangen zu meditieren und er wusste den Weg raus. Er wusste den Weg, wie man Gier und Hass wirklich beseitigen kann. Und damit ist auch, wenn Gier und Hass weg ist, ist auch dieses ganze sexuelle Gezetere und Gezerre vorbei. Ne? Deswegen können Menschen dann auch irgendwann mal vollkommen glücklich, zufrieden und sogar noch humorvoll sein. Und nicht sie ständig zu kasteien. Ne? Da wird man ja langsam immer verbitterter und immer verbitterter. Ne? Wenn man sich das immer abspart. Aber wenn man das rausreißt, dann ist es ja nicht mehr da. Ne? Man ist ja weg. So. Ja, wenn es dann keine Fragen mehr gibt, dann hoffe ich, dass das, was ich euch so erzählt habe, das war ja nur ein ganz kleiner Einblick, ne? Ein bisschen Verständnis gebracht hat für die buddhistischen Mönche und für die buddhistische Religion. Ich habe ja immer nur da und mal dahin gestochen und dahin gestochen. Ne? Aber wenn es was gebracht hat, dann wird es mich freuen. Ne? Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag.
Ganz herzlichen Dank. Ich gehe fest davon aus, dass es was gebracht hat. Auch wenn das jetzt mal ein kleiner Baustein war, von dem was Buddhismus ausmacht, aber es ist ein Baustein, den diejenigen, die mitgekommen sind, mit uns mit nach Hause nehmen, in ihren Herzen jedenfalls. Und ich bin fest davon überzeugt, dass das weiter arbeitet. In den Herzen, in den Köpfen. Und das würde mich freuen, auch gerade als Pfarrer, denn ich finde es wichtig, auch Fremdes kennenzulernen und die Breite des Lebens, wie es eben ist, auch in sich aufzunehmen ein Stück weit und auch zu lernen, mal andere zu lernen. Deshalb ganz herzlichen Dank.
Ja, es ist ganz wichtig. Der Buddhismus ist ein Mönchstum. Ne? Das ist eine Lehre für die Mönche und auch für die Laien. Aber ohne Mönche kann Buddhismus nicht existieren. Das ist ganz wichtig. Und deswegen ist es mal gar nicht schlecht, wenn ihr als erstes, wenn ihr mit Buddhismus in Kontakt kommt, mit einem Mönch gesprochen zu haben oder einen Mönch kennenzulernen. Ne? Weil das ist der Träger der Religion. Ne? Ohne Mönche wird die Religion wieder kaputt gehen. Weil das sind immer die Praktizierenden, die Lehre aufrechterhalten. Die Lehre immer wieder versuchen, bis zum Ende zu gehen, immer wieder versuchen zu verstehen, zu durchdringen, aber nicht mit dem Geiste zu dringen, sondern mit dem Herzen zu durchdringen. Ne?
Da gibt es kein heiliges Buch oder sowas.
Es gibt heilige Bücher, aber das ist immer, du kannst so viel lesen, wie du willst, und du kannst so viel verstehen, wie du willst, aber deswegen erlebst du es nicht. Und im Buddhismus geht es ums Erleben, deswegen setzen wir uns ganz still in unser Eckchen und schauen an, was im Geist fabriziert wird, was er ständig zu tun hat. Ne? Und warum er das tut und wieso er das tut. Und dass wir ihm ständig auf die Finger klopfen und sagen, jetzt zurück zur Güte oder jetzt zurück zu Buddha oder jetzt zurück zu Jesus. Ihr könnt ja auch gerne das Wort Jesus nehmen als Meditationswort. Das liegt nicht an dem, das liegt ja nur darauf, den Geist zu konzentrieren auf einen Punkt. Ne? Wo auch immer ihr Vertrauen habt, nimmt es Jesus. Meine Mutter habe ich auch gesagt, sie soll Jesus nehmen. Ne? Weil Buddha sagt ja nichts. Ne? Aber zu Jesus hat er halt Vertrauen. Ne? Und dann macht er das auch ab und zu mal. Und rufe sie an, hast du es vergessen? Ja, ich habe wieder vergessen. Ja, jetzt renne ich dich wieder dran. Das wieder mal. So. Okay. Ja, dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag.